Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ihr merkt, die Predigt kommt heute relativ früh. Und sie fängt so an, mit einer kleinen Erhebung erstmal. Wer kennt die Serie American Gods? Niemand. Okay. Ja, gut. Also, jetzt stehe ich ein ganz klein bisschen seltsam da als Serienjunkie. Also, wenn Thorsten hier wäre, würde er wenigstens sich gemeldet haben, das weiß ich. Was macht euer Pastor so die ganze Zeit? Unter anderem kennt er solche Serien. Also, American Gods ist eine Comic-Verfilmung. Es geht allerdings ein bisschen anders zu als in Entenhausen. Also für Kinder ist es suboptimal. Es spielt in Amerika, klar, in der normalen Welt. So, aber dennoch ist das Mythische allgegenwärtig. Die Bilder sind bizarr, die Handlung auch. Ich habe auch irgendwann aufgehört zu gucken, weil sie mich abgehängt hat. Ich nicht mehr richtig verstand, um was es ging. Es ist zwischendurch immer mal wieder ein bisschen brutal. Ja, so. Ich weiß nicht, ob man die Serie empfehlen kann. Fans sagen, die erste Staffel war sehr gut, die zweite mittel. So. Wir schauen jetzt mal die erste Minute einer Zusammenfassung der ersten Staffel an. Also da wird praktisch das zusammengefasst. Wer zart beseitet ist, hier passiert nichts groß Schlimmes. Ja, also ihr könnt da hingucken. Die Serie handelt von Göttern, deshalb habe ich sie ausgewählt, so wie diese Predigt ja auch. Wir gucken jetzt mal also eine Minute rein. Ihr müsst den Ton schon am Anfang aufdrehen, denn es geht gleich so, es startet sehr abrupt. Genau, im letzten Satz, das war übrigens Odin, versteckt sozusagen hinter Mr. Wednesday, klingt das Grundnarrativ der Story an. Und deswegen habe ich diesen Clip auch gezeigt. Die Götter sind abhängig vom Glauben der Menschen. Das ist ja eigentlich das Gegenteil der menschlichen Idee von Göttern. Ne? Menschen glauben an Gott, weil sie Macht haben. Aber diese Serie dreht das genau um. Die Götter sind so mächtig, wie der Glaube der Menschen sie eben macht. So, darum kämpfen die alten Götter um ihr Auskommen. Kaum jemand glaubt noch an sie. Jetzt müsstet ihr mich mal hier weiterklicken. Das sind die alten Götter, da hinten stehen zwei neue. Die kämpfen jetzt gegen die neuen Götter. Die neuen Götter sind sozusagen durch die Menschen zu neuer Größe oder zu Größe gelangt. Die neuen Götter sind der technische Junge. Er zieht seine Kraft aus der Aufmerksamkeit, die Menschen technischen Geräten entgegenbringen. Dann ist da Media. Sie steht für Film, Unterhaltung, Musik und so. In der zweiten Staffel wird sie dann abgelöst durch New Media, eine kleine, quietschige Asiatin, die Göttin der virtuellen Welt. Anführer der neuen Götter ist Mr. World. Da musste ich nachlesen, ich habe in der Serie nicht so richtig geschnallt, für was der steht. Ich dachte Geld, aber er steht wohl irgendwie für Globalisierung. So. Götter sind so mächtig, wie der Glaube der Menschen sie macht. Das passt genau zu dem heutigen Textabschnitt aus der Schöpfungserzählung aus Genesis 1, die ich euch jetzt vorlese. Ihr werdet den Zusammenhang nicht sofort erkennen. Der Text geht so. Und Gott sprach, es sollen Leuchten am Gewölbe des Himmels entstehen, zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen Zeichen sein, nein, was habe ich da geschrieben? Ich glaube nicht Zeichen, Zeichen sein für Festzeiten. Ja, so. Das ist meine eigene Übersetzung, aber ich muss jetzt gucken, ob dasselbe da steht. Für Tage und Jahre. Und sie sollen Leuchten am Gewölbe des Himmels sein, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Leuchten, die größere Leuchte zur Beherrschung des Tages, die kleinere Leuchte zur Beherrschung der Nacht und auch die Sterne. Und Gott setzte sie an das Gewölbe des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und über den Tag und über die Nacht zu herrschen und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. So, am Anfang wieder ein paar strukturelle Hinweise. Das wird sogar den größeren Teil der Predigt ausmachen und zum Schluss wieder, was machen wir damit für uns heute? So, vielleicht findet ihr strukturelle Hinweise und so die Textanalyse langweilig, aber das ist wichtig und das ist spannend, weil diese Zeilen wurden geschrieben, wahrscheinlich von jüdischen Priestern, also man geht davon aus, dass das aus der Priesterecke, wenn man so will, kommt, dieser Text, wahrscheinlich im antiken Babylon. Stellt euch das vor, so ein bisschen, vor eurem inneren Auge. Also irgendwo da, in den Mauern und Gassen dieser prächtigen antiken Stadt, die man im 19. Jahrhundert irgendwo südlich von Bagdad wieder ausgebuddelt hat, zeichnen Gelehrte, Priester, und jetzt packe ich ein paar Dinge, die man begründet vermutet, aber wir reden von vor 2500 Jahren, ganz genau weiß man nicht, ne? Aber man vermutet, dass die Synagogen hier erfunden wurde, ja, hier im Exil, wo man keinen Tempel mehr hat. So, also jetzt kann man sich vorstellen, diese Gelehrten sitzen da in den sogenannten Synagogen, die hier im Exil entstanden sind, und schreiben Buchstaben für Buchstaben auf Papyrus. Und das ist eine Zeit, während draußen der Regent möglicherweise Nebukadnezar der Zweite heißt. Und das ist die Zeit, in der Pythagoras zur selben Zeit in Unteritalien über Dreiecke nachdenkt. Und in der, sagen wir mal, ungefähr die Urgroßeltern von Sokrates gerade geboren werden. Und im Norden die Perser langsam stark werden und bald schon das ganze Weltgefüge wieder umdrehen. Und vom Römischen Reich hat man zu der Zeit noch gar nichts gehört. So. Also aus dieser Zeit. Damals erblicken diese Zeilen das Licht der Welt, beziehungsweise einige von diesem Text gibt es wahrscheinlich schon viel länger und sie wurden wahrscheinlich davor nochmal mündlich überliefert. Aber der Text, wie wir ihn jetzt haben, wird höchstwahrscheinlich irgendwo da in dieser Zeit entstanden sein. Und wir schauen uns das jetzt 2500 Jahre später an, in einer völlig anderen Welt lebend, und uns fallen Muster auf in dem Text. Und plötzlich leuchtet, und das ist das, was mich fasziniert, die Kunst dieser längst vergangenen Menschen, deren Namen wir nicht kennen, leuchtet irgendwie wieder auf und wir erahnen etwas von dem, was sie sich dachten, was sie selber hörten, wenn sie diese Texte lasen. Ich finde das spannend, oder nicht? Also, kurz zu dieser Struktur. Das ist ja die ganze Predigtreihe. Da geht's bis 6, nicht bis 7, weil wir 6-mal darüber predigen. Ja, das sind nicht die Tage, diese Schöpfungstage, sondern das sind sie. Tag 1 bis 7. Dieser Text hat eine Struktur, eine Architektur, sozusagen wie die Welt, die dieser Text beschreibt, eine Architektur hat. So, die sind durchdacht. Weil das eine Architektur ist, deswegen haben wir diese Reihe so genannt, grundlegend. Das ist das Grundlegende, was man über unsere Welt sagen mag. Und da ist am ersten Tag die Zeit. So, dann kommen 2 Tage, die drehen sich um den Raum. Und jetzt heute Götter, aber es geht, ihr habt es vorhin gehört, eigentlich wieder ums Licht. Hier am Anfang wird Licht erschaffen und damit die Zeit. Dann kommen 2 Tage, dann geht es in der Mitte wieder um Licht. Und dann kommen wieder 2 Tage, da werden die Lebewesen erschaffen. Und dann kommt der 7. Tag, der fällt ganz aus der Reihe, das ist der Höhepunkt. Aber wir sind jetzt in der Mitte mit diesem Tag. Also, außerdem kann man noch entdecken, wenn man guckt, wie viele Dinge werden erschaffen. Also, wie viele verschiedene Kategorien. Ja, dann wird am ersten Tag, man nennt das Schöpfungswerke, 1 Schöpfungswerk erschaffen, am 2. auch 1, am 3. 2. Am 4. jetzt in der Mitte wieder 1, am 5. 1, dann wieder 2. Also 1, 1, 2, 1, 1, 2. Eine gewisse Systematik kann man erkennen. Auf die Dinge, dass es immer dieselben Worte wiederkommen, und so bin ich schon ein andermal eingegangen. So, jetzt sind wir genau in der Mitte. Und wenn man jetzt, deswegen habe ich das mal so hier, wenn man die Texte mal so vergleicht, sieht man, wow, dieser 4. Tag, die Mitte, spricht ziemlich lange. Ist ein langer, langer Tag. Fast so lang wie der 3. Tag. Aber der 3. Tag, da wurden 2 Dinge erschaffen. Also hier wird über eine Sache sehr viele Worte gemacht. Und das passiert auch nicht so zufällig. Ja. Also da unterschätzen wir die Autoren, wenn wir denken, na ja, die haben sich halt einfach irgendwie da, das ist so mit ihnen durchgegangen und oh, ist zu lang geworden. Nee, nee, da ist jeder Satz, jedes Wort ist überlegt. Wenn man noch genauer hinschaut, kann man sagen, naja, eigentlich wird nicht viel gesagt. Es wird wenig mit vielen Worten gesagt, denn die Dinge wiederholen sich ja dauernd. Hier wird etwas betont. Hier ist diesen jüdischen Priestern in dieser Fremde sitzend etwas wichtig. Diese Zeilen beschreiben ja, Berenice hat das am Anfang gesagt, die Erschaffung von Sonne und Mond. Guckt man jetzt in den Text, muss man sagen, naja, aber die beiden Worte werden nie gesagt. Steckt nie das Wort Mond und nie das Wort Sonne dort. Ach so, vielleicht zur Ergänzung, Sonne, Mond und Sterne, die werden ja noch so hinten dran gehängt einmal, ne? Und auch die Sterne. Aber Sonne und Mond sind die beiden, um die es geht. Sie werden aber nicht genannt. Ihr könnt sicher sein, dass die Schreiber wussten, wie die heißen, diese Lichtkörper da oben. Warum steht hier nicht, wie zum Beispiel an den Tagen vorher, und er nannte das die große Leuchte Sonne und er nannte die kleine Leuchte Mond. Würde hier wunderbar passen? Passiert nicht. Kann einem auffallen. Die Namen werden vermieden. Es wird stattdessen gesagt, Leuchten. Man könnte auch übersetzen Lichter oder Lampen oder so. Sonne und Mond als Leuchten. Jetzt kannst du sagen, das ist ja naiv, also sich das so vorzustellen, ne? Also als ob Sonne und Mond dafür da sind, dass ich hier unten nicht gegen einen Baum laufe oder was, um die Erde zu beleuchten. Dafür sind sie ja nur nicht da. Ich meine, wir haben das davon, klar, wunderbar. Aber da haben ja jetzt Schreiber keine Ahnung von Astronomie, wissen gar nicht, dass die Sterne auch alle Sonnen sind, wissen nicht, dass der Mond überhaupt nicht selbst leuchtet. So könntest du denken. Diese Zeilen sind eigentlich überhaupt nicht naiv. Sie sind in einem gewissen Sinne sogar aufklärerisch rational. Dazu später. Wir kommen erstmal nochmal zu der Textanalyse. Wir machen das ja nur so im Schnelldurchgang, aber ein bisschen schon. Hier wird ja zweimal in etwa dasselbe gesagt. Also ich habe das versucht, farblich so ein bisschen abzuheben. Hier so dieses dunkelgrün, hier in grau. Hier wird ungefähr dasselbe gesagt wie hier. Nicht genau, aber ungefähr. Zunächst wird die Welt oder wird Sonne und Mond erschaffen durch das Wort und Gott sprach. So hatten wir das am letzten Sonntag schon. Und dann ungefähr dasselbe nochmal durch und Gott machte. Man wundert sich, weil er hat es doch, es ist ja schon so geschehen und dann macht das erst nochmal. Man geht in der Forschung davon aus, dass das übrigens der ältere Teil ist, aber das sind Vermutungen. Aber zweimal das Gleiche. Hier im zweiten Teil wird es fast so handwerklich beschrieben, wie Gott das macht, dass er die macht und dann da oben dran setzt und so. Ich gehe auf drei Sachen ein, die ich herausgreife, nämlich das erste, dass da immer vom Leuchten die Rede ist. Und zwar siebenmal. Siebenmal heißt es, dass Leuchten geschaffen werden oder dass sie auf die Erde leuchten. Das klingt ja für uns ein bisschen banal, ja, Sonne, Mond, Leuchten, klar, so. Klingt fast wie so ein bisschen aus dem Kinderbuch, die machen es halt hell. Das ist aber hochbrisant. Vielleicht ahnt ihr warum. In dem Umfeld, in dem dieser Text entsteht, sind Sonne und Mond alles andere als einfach nur Beleuchtung. Das Zweite, sie sollen Zeichen sein für Festzeiten, für Tage und Jahre. Da bin ich ja eben gestolpert beim Vorlesen, weil eigentlich steht da nicht Festzeiten, eigentlich steht da für Zeiten, für Tage und Jahre. Dieses Wort Zeiten meint verabredete Zeit. Also man könnte eigentlich sagen Termin. Sollen Zeichen sein für Termine, für Tage und Jahre. Festzeiten steht jetzt da, weil das ist das sinnhaft Richtige, das ist gemeint. Diese besonderen Zeiten, die die Menschheit oder die Völker oder wie auch immer feiern, die wir an Sonne und Mond legen fest, wann das ist. Also in Oberdürbach, meinem Ort, vorletzte Woche, wann war es? Johannesfeuer, ja, ungefähr zur Sommersonnenwende. So, macht man an der Sonne fest, wann das gefeiert wird. So, oder Ostern, immer erster Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Klingt einfach, ist anscheinend gar nicht so einfach, das festzulegen, welcher der erste Sonntag, wie auch immer. Aber man, so, nach dem ersten Vollmond im Frühling. Also die besonderen Zeiten, Festzeiten, dafür, das können wir da oben ablesen. Und dann für Tage und Jahre meint einfach den Kalender. Also das sind jetzt mehr so die fließende Zeit, die kontinuierliche Zeit. Drittes, auf das ich hinweisen will, im zweiten Teil, da steht jetzt plötzlich, dass Sonne und Mond oder diese große und kleine Leuchte herrschen. Ja, Beherrschung des Tages, Beherrschung der Nacht und dann nochmal herrschen. Das Wort, was hier benutzt wird, wird später für die Menschen gesagt. Hier auch für Sonne und Mond. Interessant. Die beiden dominieren Tag und Nacht. Herrschen, das klingt schon fast, vielleicht ahnt ihr, in welche Richtung das Ganze geht. Und doch wird Herrschen hier fast so ein bisschen metaphorisch benutzt. Ja, also doch, sie herrschen doch nur so, indem sie nachts und tags eben Licht spenden. Mehr nicht. Also vielleicht so, wie die Marienfestung das Stadtbild von Würzburg beherrscht, dominiert irgendwie. Die gibt unserer Stadt ein Gesicht so, aber sie herrscht natürlich nicht wirklich, nicht mehr so. Also, Sonne und Mond da oben beleuchten die Erde, dienen zur Bestimmung von Kalender und Festzeiten, beherrschen Tag und Nacht. Warum habe ich diese Predigt Götter genannt? Götter Fragezeichen. Weil dieser Text indirekt betont, wiederholt, sehr wichtig macht, dass Sonne und Mond keine sind. Götter. Keine Götter sind. Und damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, in was für eine Welt dieser Text diese Botschaft sagte, beschreibe ich euch mal, was man auf den Straßen Babylons eigentlich glaubte. So. Und warum dieser Text die Worte Sonne und Mond wahrscheinlich bewusst nicht in den Mund nimmt. Sagte auf diesen Straßen hier jemand Sonne und Mond, dachte man nicht mal zuerst an einen Himmelskörper, man dachte schon an den, aber man dachte auch an Götter. So, was ich euch jetzt sage, ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man natürlich nicht ganz sicher sein kann, in welcher Zeit exakt ist dieser Text entstanden und welche Glaubensvorstellungen exakt gab es jetzt nun genau in dieser Zeit. Aber so, wenn man mal Babylon ungefähr um dieses Jahrhundert rum, dann ist einer der wichtigsten, nein, eigentlich der wichtigste Gott in Babylon Marduk. Im Grunde ein Göttersohn, nicht der erste und einzige Gott, eher so ein Emporkömmling. Forscher vermuten heute, mit dem Emporkommen der Stadt ist wahrscheinlich auch dieser Stadtgott zum höchsten Gott geworden. Er ist, und das ist für uns interessant, nee, das ist noch nicht interessant, ich erzähle das noch was anderes, er hat sich so im Kampf durchgesetzt. Gegen die anderen Götter, gegen die Hauptgötter sozusagen. Also nur mal so nebenbei, der Götterkrieg hat damit angefangen, dass die ersten beiden sich gestört fühlten beim Schlafen durch den Krach ihrer Nachkommengötter. Ja? Also witziger Anlass, ja. Und jetzt gehört er zu diesen jungen Göttern und führt den Krieg an gegen die beiden Alten da und gewinnen sie auch. Und er ist so einer, also ein Riesentyp, dieser Marduk, mächtig, wild und so. Jetzt kommt aber das, was für uns wichtig ist. Er wird dann auch, das ist aber in der ganzen Story dann nur so nebenbei erzählt, er wird dann auch zu Schöpfer von Himmel und Erde und Menschen, Marduk. So, die ganze Geschichte findet man auf so Tontafeln, die findet man anscheinend auch in diesem heutigen Irak da verteilt, also die war wohl bekannt, diese Story. Ich habe mal so überschlagen, wenn man die alle ganz vorlesen würde, müsste man 8,5 Stunden lesen, um die ganze Story so. Ich dachte, wir hören einfach mal rein in die Stelle, wo er jetzt da gerade mit der Welterschaffung zugange ist und wo es um sowas Ähnliches geht wie heute. Einfach mal so als Vergleich. Er, also Marduk, schuf den himmlischen Standort für die großen Götter. Erinnert euch ja letztes Mal, da wird Himmel erschaffen, aber nix Standortgötter. Hier schon. Und er errichtete Sternbilder, die Muster der Sterne. Er bestimmte das Jahr. Er bezeichnete die Grenzen und stellte für 12 Monate je 3 Sterne hin. Nachdem er das Jahr eingeteilt hatte, also hier geht's um Kalender, ne? Bestimmte er den himmlischen Standort von Nibiru. Ist auch ein Gott, aber es ist gleichzeitig Jupiter. Um die Sternabstände festzulegen. Er öffnete Tore an beiden Seiten, also ihr müsst jetzt an den Himmel denken. Und brachte rechts und links starke Riegel an. Da habe ich nicht gecheckt, was es ist, musste ein bisschen nachlesen. Anscheinend sind das die Türen, durch die der Sonnengott morgens rein und abends rauskommt. Ja? Westen und Osten. Lass ich was weg. Und er erschuf Nana, der heißt manchmal auch Sin und ist der Gott des Mondes. Er erschuf Nana, dem er die Nacht anvertraute. Er bestimmte ihn zum Schmuckstück der Nacht, um die Tage festzulegen. Und Monat für Monat ohne Unterlass erhöhte er ihn mit einer Krone. Am Monatsanfang scheine über dem Land, leuchte mit Hörnern, um 6 Tage zu bestimmen. Am 7. Tage, soll die Krone halb voll sein. Am 15. Tage in der Hälfte des Monats stehe in Opposition. Wenn Shamash, wenn jetzt hier jemand Hebräisch kann oder könnte, dann würde er denken, ah, das klingt ja wie Shemesh im Hebräischen, die Sonne. Es ist genau das gemeint. Wenn Shamash, die Sonne, dich am Horizont sieht, also den Mond, nimm in den richtigen Stufen ab und leuchte rückwärts. Am 29. Tag nähere dich dem Pfade von Shamash und so weiter und so weiter. Also merkt ihr irgendwie Ähnlichkeiten, ne, so ein bisschen, und große Unterschiede. Sonne und Mond in dieser Kultur und nicht nur in dieser Kultur sind Götter. Mein Eindruck ist hier eher nicht die obersten Götter. Marduk ist hier der oberste Gott, so. Er weist ihnen ihre Aufgaben zu, aber Götter. Im Jahr 556 vor Christus hat dann der nächste König, Nabonid, Sin, den Mondgott, zum obersten Gott gemacht und wollte Marduk damit absägen. Ist ihm, glaube ich, nicht ganz gelungen, aber so. Also diesen Gedanken, Mond oder Sonne zum Obersten zu machen, liegt da nicht fern. Und in Ägypten kennt ihr vielleicht Re, den Sonnengott und so. Also in fast allen Kulturen sind diese beiden Lichter da oben Götter. Ob sie nun als die Obersten verehrt werden oder nicht. Und dagegen wendet sich dieser im Vergleich sehr nüchterne, sehr sachliche Text. Sonne und Mond sind Geschöpfe. Geschöpfe. Sie sind gut, sie sind schön, sie sind wichtig, sie sind Lichtspender, Zeitmesser, ja. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Da sitzen also diese jüdischen Priester, die völlig konträr zu dem, was damals logisch ist, behaupten, es gäbe nur einen Gott. Das ist in so einer Weltvorstellung überhaupt nicht logisch und naheliegend. Ja? Die das glauben und verfassen diesen Text, der am vierten Tag mit der Beschreibung der Himmelskörper die mythische Götterwelt entzaubert. Und zwar auf eine, wie ich finde, gesunde Weise. Sehr unaufgeregt, eigentlich nicht polemisch, mehr so sachlich, mit Bewunderung für diese Geschöpfe, aber nicht mit Vergötterung. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, weil ich das irgendwie stark fand, von Apollo 17. Ja, also das ist der Mond. Nicht Gott, sondern man kann da drauf rumspazieren, man kann sogar Auto fahren. Bewundernswert, aber nicht zu vergöttern. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. So, wir sind an dem Punkt angekommen, wo ich fragen will, ja, um was machen wir jetzt damit? Also, ich weiß nicht, wie viele Menschen hier sitzen, die heute erst verstehen, dass Sonne und Mond keine Götter sind. Wahrscheinlich ja nicht. Was können wir eigentlich davon lernen? Ich will das mal so sagen. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann gibt es in dieser Welt keine Götter. Und mögen die Dinge, die wir dafür halten, noch so übermächtig erscheinen. Und ihr merkt, ich benutze das Wort Götter jetzt natürlich ein bisschen übertragen. Ja, dann gibt es in dieser Welt keine Götter. Und wenn es in dieser Welt Götter gibt, dann deshalb, weil unser Glaube sie zu solchen macht. Das fand ich an dieser Serie gut. Und man kann sich fragen, welche wahrscheinlich guten Dinge laden wir mit unserem Glauben zu Heilsbringern auf, obwohl sie es nicht sind. Obwohl sie viel können, aber das können sie nicht. Man kann sich ja fragen, ist das nur ein antikes Problem, ne? Also die alten Götter, ja klar, früher war das mal so, ne? Aber die sterben doch aus. Früher haben die Menschen irgendwie diesseitige Dimensionen und Erlebnisse und Vorkommnisse, ja, das haben sie irgendwie halt Phänomene sozusagen mit Göttern in Verbindung gebracht und dem zugeordnet, also Sonne und Mond und Feuer und Dürre oder Donner oder was also passiert, und da stecken Götter dahinter. Das hat man früher so gemacht, und dann hat man durch Opfer oder andere Rituale versucht, die Götter zu beeinflussen, um das eigene Leben unter Kontrolle zu kriegen. Man kann sagen, ja, aber das ist doch lange her, wir haben doch heute keine Götter mehr. Vielleicht glauben das noch ein paar Spinner, oder bei Naturvölkern ist es ja dann vielleicht sogar fast so ein bisschen romantisch, die so naturverbunden glauben, aber wir doch nicht. Ist das nur ein Problem von früher, Dinge zu Göttern zu machen? Wo macht unser Glaube jemanden oder etwas also diesen Menschen, diese Idee, diese Sache, erst groß, vergöttert sie, so dass sie Macht über uns gewinnen und wir, vielleicht ohne es zu merken, ihnen dienen. Wo ist das? Bei dieser Serie könnte man jetzt sagen, ja, sind das vielleicht diese neuen Götter, ne? Media, Mr. World, ja, der technische Junge, sind das unsere Götter? Ich finde, für so einen Comic ist das schon irgendwie ganz nett, aber ich fand es jetzt irgendwie auch zu platt. Ich habe gedacht, nee, unsere Götter sind doch individueller irgendwie. Wir würden die auch selbst niemals so nennen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte gar keine Beispiele nennen, denn wenn ich jetzt Beispiele nenne, dann werden, das werdet ihr nicht gerne, also man, sobald man getroffen ist, ist man auch getroffen. Also und würde sagen, nee, ey, was machst du denn hier? Das stößt vor den Kopf, hören wir doch nicht gerne, dass wir Dinge vergöttern. Also habe ich gedacht, nee, überleg, ich habe das in letzter Woche mal für mich überlegt, gibt es das? Was sind Sachen, die ich für sehr machtvoll halte und selbstverständlich glaube, dass ich mich irgendwie nach ihnen richten muss, um zum Beispiel glücklich zu werden oder erfolgreich zu sein oder gesund oder was auch immer? Kannst du mal selber überlegen. Und ich habe so ein paar Fragen. Jede dieser Fragen ist nicht ganz fair, aber sie bringt dich vielleicht in die richtige Richtung. Also zum Beispiel, jemand hat gesagt, die Religion eines Menschen ist das, was er tut, wenn er alleine ist. Finde ich nicht ganz richtig, aber vielleicht bringt es dich schon mal in so eine Spur. Ich denke, man tut auch Dinge, wenn man alleine ist, man muss ja nicht gleich Götter sein. Aber wenn es Dinge gibt, die uns unheimlich wichtig sind, wichtiger als sie sein sollte, ja, dann mögen die sich in dem Raum abspielen. Oder wofür gibst du dein Geld aus? Und es ist gut, wenn du Geld ausgibst für schöne Dinge, aber wofür gibst du dein Geld aus? Und manchmal ahnst du in den helleren Momenten, dass es ein bisschen unverhältnismäßig viel ist für das, was es, aber es ist irgendwie so. Ich will auch nicht sagen, da ist, aber da könnte man mal suchen nach eigenen Göttern. Oder bei welcher Sache hast du die heftigsten Gefühle? Vielleicht auch diese leidenschaftlichen, wütenden, enthusiastischen, manchmal Gefühle. Ja, also bei anderen wissen wir das manchmal. Bei anderen sagen wir dann mal so, oh, das brauchst du bei dem nicht ansprechen. Da geht, oder, brauchst du, kannst du mit ihm nicht drüber reden. Da ist der so festgelegt, da brauchst du nicht diskutieren. Schneid das Thema lieber nicht an. Da ist der so ein bisschen eigen. So, aber bei uns selbst? So. Oder bei welchen Sachen, wenn du sie verlieren würdest, wäre dein erster Gedanke, Mensch, dann, was ist dann der Sinn meines Lebens? So, also ich finde diese Sachen alle ein klein bisschen unfair, sie gleich mit Göttern zu identifizieren. Aber wenn wir unsere Götter suchen, sollten wir mal in diesen Ecken suchen. Da könnten sie hocken. Und der heilsame Gedanke dieses Textes wäre jetzt, es gibt keine. Es gibt keine Götter. Sind nur Leuchten. Machen es schön hell. Sind hilfreich. Also viele von den Dingen sind wahrscheinlich hilfreich. In jedem Fall Sonne und Mond, was würden wir ohne sie machen? So. Aber Geschöpfe, also gehören zu unserem Diesseits. Normale Dinge. Also das meine ich mit, der Text ist fast aufklärerisch. Das sind vielleicht gute Dinge. Schlechte gibt's, glaube ich, auch. Aber was von den Dingen, wo du dir so viel von versprichst, ja, wo solltest du dir, musst du dir selber sagen, hey, ich sollte sie nicht überschätzen? Wo müsstest du dich gewarnt fühlen, lade sie nicht religiös auf, nur weil sie beeindruckend sind? Kannst du nur für dich selbst beantworten. Der Glaube an einen Gott weist den Göttern ihren Platz zu. Den sie verdienen. Aber hier unten, hier im Gewöhnlichen. Also dieses Weltbild, finde ich, ernüchtert und ich finde, es erleichtert auch. Weil wenn man weiter darüber nachdenkt, welche unserer Götter enttäuschen nicht auch irgendwann mal? Und dann mag es erleichternd sein zu sagen, ja, sind halt auch keine. Welche Götter flößen zusammen mit ihrem Versprechen nicht auch die Angst ein, aber wenn ich ihm nicht entsprechen kann, ist dann das Glück weg? Welche Götter sind auf Dauer nicht auch echt anstrengend? So, also ich spreche ein bisschen in Metaphern, ihr müsst es selber für euch übersetzen. Ich weiß natürlich, der Glaube an diesen einen Gott, den diese Priester verehrten, Der Glaube an diesen einen Gott, der 500-600 Jahre später von Jesus von Nazareth Vater genannt wurde. Der Glaube an diesen einen Gott, der für den Kathedralen gebaut wurden und Leben gegeben wurde und sehr gute und leider auch sehr schlechte Dinge getan wurden. Das ist doch auch ein Glaube, der Gott groß macht, oder nicht? Also man könnte das kritisch ja so sagen. Hier sagen jetzt Gott halt, ja, aber dieser eine ist es wirklich. Und dieser Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gibt unser Glaube nicht auch ihm erst seine Größe? Ich schließe so ab. Die biblische Schöpfungserzählung sagt, die Welt sei für uns erschaffen und nicht für ihn. Jesus von Nazareth, der diesen Gott Vater nannte, sagte, Gott sei zuerst für uns da und nicht wir zuerst für ihn. Der Schöpfer ist einer, der sein Leben für euch gibt, und die Idee ist nicht zuerst, dass ihr euer Leben für ihn gebt. Es ist ein Gott, der dabei gar nicht groß wird, sondern sehr klein. Aber ja, ihm zu glauben, an diesen einen zu glauben, ist auch ein Statement. Die Statement, es gibt nichts und niemanden, der dieses Vertrauen verdient, aber er schon. Wir feiern heute das Abendmahl gleich zusammen. Und dieses Abendmahl erinnert an dieses Wesen Gottes, das sich klein macht, um sich für uns zu geben. Und wenn du gleich so ein Stück Brot oder so einen Schluck Saft zu dir nimmst, dann sagst du damit unter anderem auch, er ist der Einzige, den ich Gott nenne. Und alles andere ist nur, was es ist. Das ist ein Statement. Es ist sogar ein ziemlich krasses Statement, denn was in dieser Welt Macht und Bedeutung hat und wir deshalb manchmal von uns mit Göttern verwechselt wird, ja, Götter, aber das sind ja selten lächerliche Dinge, die können ja was, so, ne? Zu sagen, nee, vertraue ich letztlich nicht drauf, mein Glaube hat nur Gott verdient. Genauer gesagt, Jesus Christus verdient, das ist ein Statement. Und es mag so verrückt aussehen, wie es im alten Babylon verrückt war, Sonne und Mond nur für Beleuchtung zu halten. Und deshalb feiern wir dieses Abendmahl heute sozusagen ein Stückchen in dem Bewusstsein, wenn ihr das gleich nehmt, zu euch nehmt. Das ist jetzt auch mein Bekenntnis, mein Statement. Ja, diesem Gott will ich vertrauen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.